Sie hören den Bermuda-Funk auf den Frequenzen Heidelberg 105,4 MHz bzw. Mannheim 89,6 MHz. Wir senden aus dem Studio in Mannheim die Sendung 60 Jahre Amnesty International. Als Gäste im Studio heiße ich dazu Mitglieder der Amnesty-Gruppe Ladenburg-Schriesheim willkommen. Es sind
Bärbel Luppe,
Brigitte Hoch,
Dorothea Stotz von der Heide,
Monika Haug
und Wolfgang Luppe.
Mein Name ist Eva Hestermann-Bayerle. Der 28. Mai 1961 gilt als Gründungstag von Amnesty International. Wie kam es dazu?
Im Herbst 1960 saßen zwei Studenten in einem Café in Lissabon und stießen auf die Freiheit an. Aber in dieser Zeit der Diktatur von Salazar in Portugal war die Idee der Freiheit verboten. Die beiden wurden festgenommen und zu 7 Jahren Haft verurteilt. In London las der 39-jährige Anwalt Peter Benenson in einer Zeitung darüber. Er hatte schon häufiger über Menschen gelesen, die wegen ihrer Gesinnung verfolgt und eingesperrt wurden. Aber jetzt wollte er endlich etwas dagegen tun.
Aber was?
Benenson war klar, wenn eine einzelne Person protestiert, wird das nur wenig bewirken. Aber wenn es viele gleichzeitig tun, könnte es einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Am 28. Mai 1961 veröffentlicht er in der Zeitung The Observer den Artikel »The Forgotten Prisoners«. Er schreibt: »Schlagen Sie die Zeitung an irgendeinem beliebigen Tag auf und Sie werden eine Meldung aus irgendeinem Teil der Welt lesen. Ein Mensch ist eingekerkert, gefoltert, hingerichtet worden, weil seine Ansichten oder religiösen Überzeugungen nicht mit denen der Regierung übereinstimmten.« Benenson rief Leserinnen und Leser auf, mit Appellschreiben öffentlichen Druck auf die Regierungen auszuüben und die Freilassung politischer Gefangener zu fordern. Dieser Appeal for Amnesty ist der Beginn der Menschenrechtsorganisation Amnesty International.
Wie wurde Amnesty zu dieser großen Menschenrechtsorganisation?
30 Zeitungen in verschiedenen Ländern druckten den Artikel nach und allein in den ersten Wochen meldeten sich Tausende, die seinen Aufruf unterstützen wollten. In immer mehr Ländern schlossen sich die Menschen in lokalen Gruppen zusammen, um gegen die Missachtung der Menschenrechte zu protestieren. Am Ende des Jahres 1961 gab es Sektionen in mehreren westeuropäischen Ländern, in Australien und den USA. Auch die deutsche Sektion wurde bereits im Juli 1961 gegründet, unter anderem von dem kürzlich verstorbenen Journalisten Gerd Ruge. Er war damals ARD-Auslandskorrespondent in Moskau. 10 Jahre später gab es bereits 850 aktive Gruppen in 27 Ländern. Heute hat Amnesty International weltweit mehr als 10 Millionen Mitgliedern in über 150 Staaten von 194 Mitgliedstaaten der UNO.
Am Beginn von Amnesty International standen also die Appelle zur Freilassung von politischen Gefangenen im Mittelpunkt. Hatten diese Appelle Erfolg?
Aber ja, von den 4000 Gefangenen, für die sich Amnesty in den ersten Jahren einsetzte, kam die Hälfte frei. 1977 erhielt Amnesty International für ihren Einsatz den Friedensnobelpreis.
Und euer Amnesty-Logo? Was symbolisiert die Kerze im Stacheldraht?
In einem alten chinesischen Sprichwort heißt es: Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als in der Dunkelheit zu jammern. Peter Benenson erklärte einmal: Früher lagen die Konzentrationslager und Höllenlöcher der Welt in der Dunkelheit. Nun sind sie von der Amnesty-Kerze erleuchtet.
Dorothea hat über die Erfolge von Amnesty berichtet. So kam zum Beispiel die Hälfte der Gefangenen frei, für die sich Amnesty einsetzte. Und auch eure Organisation ist ständig gewachsen. Für die Zusammenarbeit der vielen Mitglieder weltweit ist natürlich eine gute Struktur erforderlich. Wolfgang, kannst du uns erklären, wie Amnesty International organisiert ist?
Die deutsche Sektion von Amnesty ist ein eingetragener Verein mit mehr als 30.000 Mitgliedern, die sich ehrenamtlich engagieren. Über Inhalt und Strategie unserer Arbeit entscheiden die Mitglieder auf der jährlichen Hauptversammlung. Dort wählen sie auch den ehrenamtlichen Vorstand. Dieser ist für die Umsetzung der Beschlüsse verantwortlich. Er wird unterstützt durch das professionelle Sekretariat in Berlin, in dem Festangestellte arbeiten. Der Generalsekretär leitet das Sekretariat. Derzeit ist unser Generalsekretär Markus M. Beko. Das Pendant zur Jahreshauptversammlung auf internationaler Ebene ist die Global Assembly. Dort sind die Sektionen aus sämtlichen Ländern mit gewählten Delegierten vertreten. Das internationale Sekretariat in London wird von der Generalsekretärin Agnes Callamard geleitet. Amnesty International finanziert sich ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge, private Förderer und Spenden. Wir sind eine Nichtregierungsorganisation, eine sogenannte NGO, und sind politisch, wirtschaftlich und ideologisch unabhängig. Amnesty lässt sich vor keinen ideologischen Karren spannen, auch vor keinen religiös motivierten. Bis zum Ende der 1980er Jahre, als die Welt grob in Ost und West eingeteilt war, wurden zum Beispiel strikt darauf geachtet, dass die Fälle von Menschenrechtsverletzungen, für die sich Amnesty engagiert, sowohl aus dem Westen wie auch aus dem Osten und den sogenannten blockfreien Staaten kommen.
Wie Wolfgang berichtet hat, ist Amnesty also in jeder Hinsicht unabhängig. Und dass seine Politik wesentlich durch die ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder bestimmt wird. Auf welcher Grundlage arbeitet denn euer Verein?
Amnesty International beruft sich auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Diese wurde am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Die Menschen standen dann damals noch unter dem Eindruck der Gräueltaten des Faschismus und der beiden Weltkriege. Man wollte neu anfangen, das Zusammenleben der Menschen neu regeln. In Artikel 1 der Menschenrechtserklärung heißt es, alle Menschen sind frei und gleich in Würde und Rechten geboren. Allen Menschen sind die gleichen Rechte und Freiheiten zugesichert, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer Überzeugung oder ethnischer oder sozialer Herkunft.
Kann man diese Rechte denn auch verwirken, wenn man zum Beispiel ein Verbrechen begangen hat?
Nein, Menschenrechte sind unveräußerlich. Sie werden nicht erworben oder von staatlichen Organen gewährt und können demzufolge von diesen aber auch nicht aberkannt werden. Das Ziel dieser Menschenrechte ist es, die Würde des Menschen gegenüber der Willkür des Staates zu schützen. Diese Garantien stehen jedem Menschen aufgrund seines Menschseins zu. Daher werden die Menschenrechte auch als angeboren, unverletzlich, unveräußerlich und unabhängig von der Staatsangehörigkeit bezeichnet.
Mich würde interessieren, wofür sich Amnesty denn vor allem einsetzt.
Amnesty International fordert die bedingungslose Freilassung gewaltloser politischer Gefangener, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, Sprache oder Überzeugung verfolgt werden. Zum Beispiel setzen wir uns für den russischen Oppositionsführer Nawalny ein, der aus politischen Gründen zu 3,5 Jahren Arbeitslager verurteilt wurde.
Wie steht es aber um Menschen, die vielleicht zu Recht bestraft werden, weil sie möglicherweise eine Straftat begangen haben? Engagiert sich Amnesty auch für diese?
Ja, Amnesty setzt sich auch für diese Gefangenen ein, fordert aber nicht ihre Freilassung, sondern ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren, wie es der Artikel 10 der Menschenrechtscharta vorschreibt. Und die Haftbedingungen müssen den menschenrechtlichen Standards genügen. Das heißt, wir fordern für alle Gefangene eine medizinische Versorgung und dass sie Zugang zu einem Rechtsbeistand bekommen, dem sie vertrauen können. Auch solche Gefangene, die in rechtsstaatlichen Verfahren verurteilt wurden, haben ein Recht darauf, ihre Familien und ihren Rechtsbeistand zu sehen und mit ihnen zu sprechen.
Ihr setzt euch also für die Verbesserung der Haftbedingungen ein. Wie ist es aber, wenn Gefangene über schlechte Haftbedingungen hinaus auch noch gefoltert werden?
Amnesty positioniert sich eindeutig gegen jegliche Art von Folter. Vermutliche Straftäter dürfen ebenso wenig wie politische Gefangene gefoltert werden, um zum Beispiel ein Geständnis zu erpressen. Dies steht in Artikel 5 der Menschenrechte. Ein Beispiel: In Nigeria wurde 2005 der 16-jährige Moses Aktuba wegen eines Handydiebstahls festgenommen. Im Gefängnis wurde er von Soldaten unter massiver Folter dazu gezwungen, falsche Geständnisse zu unterschreiben. Amnesty organisierte weltweit Briefaktionen für den Jungen. Im Briefmarathon 2014 wurden 800.000 Briefe an den Gouverneur des Bundesstaates Delta geschrieben. Und die hatten letztlich Erfolg. Im Mai 2015 kam Moses Aktuba frei. Zu grundlegenden Themen der Menschenrechte führt Amnesty Kampagnen durch, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und den Druck auf die Regierungen und internationalen Organisationen zu erhöhen. Eine unserer ersten Kampagnen Anfang der 70er Jahre war die gegen Folter, mit dem Erfolg, dass 1984 die Anti-Folter-Konvention von der UNO verabschiedet wurde.
Sie hören die Sendung 60 Jahre Amnesty International im Bermuda-Funk auf den Frequenzen Heidelberg 105,4 MHz bzw. Mannheim 89,6 MHz. Zu Gast im Studio ist die Amnesty-Gruppe Ladenburg-Schriesheim. Wir haben gehört, dass Amnesty erfolgreich gegen die Anwendung der Folter kämpft und dass 1984 von der UNO die Anti-Folter-Konvention verabschiedet wurde. Wie stellt sich Amnesty International denn zur Todesstrafe? Wir hören ja immer wieder, dass dies eine angemessene Strafe zum Beispiel für Gewalttäter und Mörder sei und dass sie eine abschreckende Wirkung auf mögliche Straftäter habe.
Amnesty lehnt die Todesstrafe vorbehaltlos ab und wir beziehen uns darauf auf Artikel 1 in der Menschenrechtscharta, in dem Artikel heißt es, dass das Recht auf Leben festgeschrieben ist. Vermeintliche Geständnisse beruhen jedoch oft auf Folter und unfairen Gerichtsprozessen. Und einen Justizirrtum kann man nicht revidieren. Ein Beispiel: Robert Lubas war erst 18 Jahre alt, als er 1983 wegen Vergewaltigung und Mordes an einer 19-Jährigen verhaftet wurde und 1985 zur Todesstrafe verurteilte. 3 Jahre später wird diese in lebenslange Haft umgewandelt. 2020 bestätigte jedoch eine DNA-Analyse seine Unschuld. 37 Jahre hat der inzwischen 55-jährige Dubois wegen eines Fehlurteiles unschuldig im Gefängnis gesessen. Wäre die Hinrichtung vollzogen worden, gäbe es heute keine Chance der Wiedergutmachung. Die Statistik zeigt im Übrigen, dass die Zahl der Straftaten nach Abschaffung der Todesstrafe nicht steigen. In unseren weltweiten Kampagnen fordern wir seit den 70er Jahren die Abschaffung der Todesstrafe. Heute ist in mehr als der Hälfte aller Staaten die Todesstrafe gesetzlich abgeschafft. In vielen der 58 Staaten, in denen Hinrichtungen noch nach dem Gesetz möglich sind, wird dennoch auf ihre Ausführung verzichtet. So zum Beispiel in Ghana in Westafrika. Die meisten Hinrichtungen finden zurzeit in China statt, gefolgt vom Iran, Ägypten, Irak und Saudi-Arabien.
Wichtig ist uns auch der Kampf gegen das Verschwindenlassen. In vielen Ländern ist dies eine Methode der staatlichen Gewalt, politisch kritische Menschen loszuwerden. Traurige Berühmtheit erlangten die 42 entführten Studierenden in Mexiko, die niemals wieder aufgefunden wurden. Unsere Gruppe Ladenburg-Schriesheim hat sich beispielsweise für einen Bürgerrechtler in Laos eingesetzt, der im Dezember 2012 auf offener Straße verschwand. Bis heute konnte leider noch nicht geklärt werden, was aus ihm geworden ist, ob er überhaupt noch lebt.
Wir haben bereits gehört, dass sich Amnesty International in den ersten Jahren vornehmlich für einzelne, meist politische Gefangene eingesetzt hat, die oft unter erbärmlichen Haftbedingungen leiden. Außerdem habt ihr Kampagnen organisiert, zum Beispiel zur Abschaffung der Folter oder der Todesstrafe. Monika, kannst du etwas darüber berichten, wie sich euer Aufgabengebiet seit den Anfängen noch sonst noch verändert hat?
Es sind immer mehr Arbeitsbereiche hinzugekommen, die unseren Einsatz erfordern. 1985 haben wir den Schutz für Flüchtlinge aufgenommen. Millionen Menschen weltweit fliehen vor Krieg, vor Zerstörung, vor Verfolgung aus politischen Gründen, aus wirtschaftlicher Not, zunehmend auch aufgrund von klimabedingten Umweltkatastrophen. Wir kennen ja die Bilder der vielen Flüchtlinge, die in Europa Schutz finden wollen.
Wie geht Amnesty mit diesen Menschen um, die sich bei uns oder in anderen Ländern um Asyl oder ein Bleiberecht bemühen?
Das Asylrecht ist ebenfalls in der Menschenrechtscharta verankert, in Artikel 14. Amnesty prangert beispielsweise die menschenunwürdigen Zustände in den Flüchtlingslagern in vielen Ländern der Welt an. Auch darf sich die Öffentlichkeit hier in Europa nicht an das Ertrinken im Mittelmeer oder neuerdings im Ärmelkanal gewöhnen. Sie sind Opfer der restriktiven Flüchtlingspolitik der Europäischen Union geworden. Wir können auch nicht hinnehmen, dass engagierten Menschen ein Strafprozess droht, nur weil sie Flüchtlinge aus Seenot retten. Seit 2003 arbeiten wir auch für die Einhaltung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. Dazu gehört zum Beispiel das Recht auf Bildung, auf Nahrung, sauberes Wasser. Auch die Menschenrechtscharta führt das Recht auf soziale Sicherheit in Artikel 22 auf. In der Kampagne mit Menschenrechten gegen Armut haben wir dokumentiert, dass Armut ein Risiko für die Einhaltung der Menschenrechte ist. Denn es ist ein Teufelskreis. Weil die Menschen arm sind, haben sie keinen Zugang zur Schulbildung, können keinen Beruf erlernen, leben in erbärmlichen Behausungen und sind von Zwangsräumungen bedroht. Und es fehlt an ausreichender Gesundheitsversorgung. Die Mütter- und Säuglingssterblichkeit ist bei armen Menschen besonders hoch.
Euer Aufgabengebiet hat sich also erheblich erweitert. Bei einer Friday for Future-Demonstration in Heidelberg habe ich die gelb-schwarzen Amnesty-Farben gesehen. Ist Amnesty denn nun auch beim Thema Klimawandel aktiv, Brigitte?
Wir unterstützen die Bewegung, denn wie oben schon ausgeführt, hat der Klimawandel direkte Auswirkungen auf die Menschenrechte. Durch Überschwemmungen oder Wirbelstürme werden Menschen obdachlos. Sie haben kein sauberes Wasser zum Trinken. Sie müssen hungern, weil die Ernten zerstört werden. Am 27. Oktober diesen Jahres warnte Amnesty in einer Presseerklärung, dass durch die katastrophale Dürre in Madagaskar mehr als 1 Million Menschen vom Hunger bedroht sind. Menschen vermischen dort inzwischen Lehm mit dem Saft von Tamarinden, um ihren Hunger zu stillen. Sie essen Insekten und lose Blätter. Ich möchte noch ein weiteres wichtiges Thema aus der Entwicklung von Amnesty seit 1961 erwähnen. 2014 haben wir die Kampagne My Body, My Rights gestartet. Wir wollten deutlich machen, dass jeder Mensch das Recht hat, über den eigenen Körper, seine sexuelle Identität und den Kinderwunsch frei und unabhängig zu entscheiden. Wir stützen uns dabei auf Artikel 1, Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.
In vielen Ländern wird insbesondere Mädchen und jungen Frauen durch Gesetze und Traditionen das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper verweigert. Weibliche Genitalverstümmelung ist zum Beispiel eine schwerwiegende Verletzung der Rechte von Frauen und Mädchen. Über 200 Millionen Betroffene gibt es laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation. Sie wird in vielen Ländern praktiziert, besonders in Afrika, obwohl die Gesetze des Landes diese oftmals verbieten. Auch in europäischen Ländern leiden schätzungsweise 500.000 Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund ihr Leben lang an den Folgen weiblicher Genitalverstümmelung. Amnesty International kämpft zusammen mit anderen Organisationen öffentlichkeitswirksam für die Abschaffung dieser inhumanen Praktiken. In einer gemeinsamen europaweiten Kampagne wurde im Jahr 2010 eine Strategie entwickelt, die sich an die EU und ihre Mitgliedstaaten wendet und diese zur Unterstützung auffordert. Die Europäische Kommission hat sich zwar noch im selben Jahr verpflichtet, ein Aktionsprogramm gegen Gewalt an Frauen, einschließlich weiblicher Genitalverstümmelung, zu verabschieden. Bisher jedoch gab es keinen einheitlichen, strukturierten Versuch, dieser Menschenrechtsverletzung entgegenzutreten. Ein weiteres Unrecht an Kindern ist die Kinderehe. Extrem ist die Praxis, dass minderjährige Mädchen gegen ihren Willen oft mit wesentlich älteren Männern verheiratet werden. Dies kann die Tradition eines Stammes sein, oder aber die Familie will mit der Heirat ihrer Tochter die eigene wirtschaftliche Not verringern. Leider bleibt dabei das Schicksal der Tochter unberücksichtigt.
Zu Beginn dieser Sendung hörten wir einen Song mit den berühmten Worten des Bürgerrechtlers Martin Luther King, I have a dream. Diese Worte stammen aus seiner Rede aus dem Jahr 1968. Er träumte von einer Gesellschaft ohne Diskriminierung und Rassismus. Leider ist sein Traum nicht in Erfüllung gegangen. In den USA wurde das Thema Rassismus, besonders nach dem Mord an dem Afroamerikaner George Floyd im Jahr 2020, durch die Black Lives Matter-Bewegung wieder ins Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Spielt Rassismus auch in Deutschland eine Rolle? Und wie positioniert sich Amnesty International dazu, Bärbel?
Wir bekennen uns vorbehaltlos zur Black Lives Matter-Bewegung. Ursache der tödlichen Gewalt gegen schwarze Menschen und People of Color in den USA ist die rassistische Diskriminierung durch die Polizei und die Sicherheitskräfte. Auch in Deutschland müssen Menschen in Angst vor rassistischen Angriffen leben, wie der Anschlag von Hanau gezeigt hat. Am 19. Februar 2020 sind 9 Menschen mit Migrationshintergrund in Hanau ermordet worden, nur weil sie nicht wie typische Deutsche aussahen. Mit der weltweiten Kampagne »Wir nehmen Rassismus persönlich« will Amnesty bewusst machen, dass wir alle nicht frei von unbewussten Rassismen sind, die unsere Lebensbereiche prägen und sich oft in der Alltagssprache zeigen. Rassismus ist alltäglich und nicht nur ein individuelles, sondern ein gesellschaftliches und strukturelles Phänomen. An dieser Kampagne hat sich unsere Amnesty-Gruppe Ladenburg-Schriesheim im vergangenen Jahr mit Aktionen in Ladenburg und Schriesheim beteiligt. An verschiedenen Orten haben wir Informationsmaterial verteilt, zum Beispiel Broschüren, in denen Betroffene erzählen, wie sie Rassismus im Alltag erleben. Es gab Argumentationshilfen gegen rassistische Äußerungen und eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Mit diesen Aktionen möchten wir dazu beitragen, dass Menschen ihr Denken, ihr Sprechen, ihr Handeln und die eigenen Privilegien selbstkritisch hinterfragen.
Sie hören die Sendung 60 Jahre Amnesty International im Bermuda-Funk auf den Frequenzen Heidelberg 105,4 MHz bzw. Mannheim 89,6 MHz. Zu Gast im Studio ist die Amnesty-Gruppe Ladenburg-Schriesheim. Wir sprachen schon darüber, dass sich Amnesty International intensiv für inhaftierte Menschen einsetzt. Woher wisst ihr denn, dass in Syrien ein Gefangener gefoltert wird? Oder dass im Iran ein Jugendlicher hingerichtet werden soll, Dorothea?
Dafür gibt es 80 Länder-Researcher und Researcherinnen in der Zentrale in London oder in den Außenstellen weltweit. Um die Missstände aufzudecken, sammeln diese Informationen, werten sie aus und dokumentieren sie. Soweit die Researcher nicht im jeweiligen Land leben, sind sie pro Jahr 2 bis 3 Wochen vor Ort. Sie sprechen nach Möglichkeit mit den Opfern und ihren Angehörigen. Sie sprechen mit Ärzten oder mit Anwältinnen oder den Menschenrechtsverteidigerinnen, aber auch zum Beispiel mit Regierungsvertretern oder Vertretern von Institutionen, wenn dies möglich ist. Die Recherche wird in allen Ländern angekündigt und erfolgt offen. Nur sehr wenige Staaten, wie zum Beispiel China und Myanmar und seit kurzem auch Indien, verbieten Amnesty-Mitarbeitern, die Menschenrechtsverletzungen recherchieren wollen, die Einreise. Neben der Arbeit vor Ort werden Informationen anderer Nichtregierungsorganisationen von Journalisten, Tageszeitungen oder politischen Magazinen ausgewertet. Wichtig sind ebenso Zeugenaussagen, Gerichtsakten, medizinische Atteste, Notizen und Berichte. Diese Informationen werden auf ihre Zuverlässigkeit und ihren Wahrheitsgehalt kritisch überprüft, bevor wir damit an die Öffentlichkeit gehen.
Was macht ihr, wenn ihr ausreichend Belege über einen Gefangenen gesammelt habt?
Mit diesen Fakten versuchen wir, eine breite und internationale Öffentlichkeit herzustellen und wollen damit die verantwortlichen Regierungen unter Druck setzen. Mit Appellbriefen wenden wir uns an die Regierung, an die Botschaften in Deutschland, in denen wir auf die konkrete Menschenrechtsverletzung hinweisen und fordern, dass diese Gefangenen Zugang zu einem Rechtsbeistand und zu medizinischer Versorgung bekommen. Für gewaltlose politische Gefangene fordern wir die bedingungslose Freilassung. Besonders effektiv sind die weltweiten Eilaktionen, die sogenannten Urgent Actions. Wenn Amnesty zum Beispiel von bevorstehenden Hinrichtungen, willkürlichen Festnahmen, Morddrohungen, Verschwindenlassen, von Folterungen erfährt, wird in kürzester Zeit ein Netzwerk von zurzeit mehr als 80.000 Mitgliedern und Unterstützern mobilisiert. Diese wenden sich mit Appellen per Mail, Fax oder Briefen und Briefen an die Behörden der Staaten oder auch an den Staatspräsidenten, in dessen Land die Menschenrechte verletzt werden. Bei den Adressaten gehen Tausende von Appellschreiben aus aller Welt ein. Einen Brief kann man in den Papierkorb werfen, aber nicht Tausende einfach verschwinden lassen. Wir haben nur das Mittel des öffentlichen Drucks gegenüber den Regimen, die die Menschenrechte ignorieren. Auch Diktatoren zu Regime und Repräsentanten sind allerdings, wichtig ist ihnen Wert und Ansehen auf Anerkennung. Wenn alle Welt erfährt, wer und auf welche Weise die Menschenrechte in einem Land verletzt werden, sind die Verantwortlichen im Staat, in den Regierungen, in den Institutionen zum Umdenken und Handeln bereit.
Und wie erreicht ihr den Druck?
Indem wir auf die Straße gehen mit Infoständen, Plakataktionen oder Demonstrationen. Wir informieren in Veranstaltungen über unsere Themen und wir legen Petitionen zum Unterschreiben aus. Dabei spielen die Medien natürlich eine wichtige Rolle, denn wenn sie über unsere Aktionen berichten und diese publik machen, ist das eine Unterstützung. Auch halten wir Kontakte zu Fachgremien und Verbänden, zum Parlament oder zur Wirtschaft und bringen unsere Sachargumente in die Diskussionen ein.
Sie hören die Sendung 60 Jahre Amnesty International im Bermuda-Funk auf den Frequenzen Heidelberg 105,4 MHz bzw. Mannheim 89,6 MHz. Zu Gast im Studio ist die Amnesty-Gruppe Ladenburg-Schriesheim. Wir haben gelernt, dass Amnesty International eine weltweit aufgestellte Organisation ist und in vielen Ländern der Welt aktiv wird. Eure Gruppe heißt Amnesty Ladenburg-Schriesheim. Wo und wie engagiert ihr euch konkret?
Unsere Gruppe setzt viele der bereits genannten Aktionen um. Wir organisieren kulturelle Veranstaltungen, Lesungen oder Ausstellungen, um auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen. Oft gewinnen wir die Bürgermeister in Ladenburg und Schriesheim für werbende Grußworte auf diesen Veranstaltungen. Viele namhafte Künstler unterstützen uns, indem sie unter Verzicht auf Gagen bei uns auftreten. Die Eintrittsgelder dieser Veranstaltungen und Spenden finanzieren unsere Menschenrechtsarbeit. Wir schreiben Briefe gegen das Vergessen und werben bei Veranstaltungen, an Infoständen oder bei Gottesdiensten um Unterschriften unter Petitionen und Briefe. Wir geben Politikern, von denen wir wissen, dass sie eine Reise in die kritischen Länder planen, Informationen über konkrete Fälle von Menschenrechtsverletzungen mit und bitten sie, sich für diese Fälle einzusetzen. Jedes Jahr um den 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, beteiligen wir uns am sogenannten Briefmarathon, zu dem Amnesty weltweit aufruft. Tausende von Menschen schreiben Briefe an Regierungen und setzt sich für Menschen ein, die in Gefahr sind und die sie persönlich gar nicht kennen. Und diese Berge von Briefen können nicht übersehen werden. Sie haben immer wieder Erfolg. Vor einigen Jahren haben wir in einer Ausstellung des Mitgefühls in der Stadtbibliothek Ladenburg eine sehr eindrucksvolle Dokumentation gezeigt. Der türkische Staatsbürger Mehmet Deste, der auch anwesend war, saß viele Jahre dort im Gefängnis, nach unseren Kriterien völlig zu Unrecht. Er erhielt zu dieser Zeit viele Briefe und Postkarten aus aller Welt, die unter anderem von Amnesty veranlasst waren. Nach seiner Freilassung schrieb er, Stell dir vor, du sitzt im Gefängnis, weil du für deine Überzeugung auf die Straße gegangen bist. Du wirst gefoltert, hast große Angst, aber da draußen gibt es Tausende von Menschen, die sich für dich einsetzen und um deine Freilassung und deine Verbesserung und die Verbesserung deiner Haftbedingungen versuchen einzuwirken. Diese Briefe ins Gefängnis nannte er ein Fenster zum Leben. Und das ist gemeint mit der Amnesty-Kerze, mit der wir ein Licht in die Dunkelheit bringen. Solche Erlebnisse ermutigen uns immer wieder weiterzumachen.
Die Grausamkeit von Menschenrechtsverletzungen wird an Einzelschicksalen besonders sichtbar. Deshalb sind wir oft über einen längeren Zeitraum mit einem einzelnen Fall beschäftigt. Über Koordinationsgruppen, die sich in ihrer Arbeit auf ein Land konzentrieren oder themenspezifisch arbeiten, kriegen wir Informationen. Bei unseren 14-tägigen Gruppentreffen beraten wir das weitere Vorgehen. Bei Verfolgten und Gefangenen, deren Verbleib ungewiss ist, fordern wir die staatlichen Stellen auf, für Aufklärung zu sorgen und wenn möglich versucht Amnesty Kontakt zur Familie aufzunehmen, zu Angehörigen und zu Unterstützern. Unsere Gruppe betreut immer wieder einzelne Gefangene. Zurzeit sind wir für den Vietnamesen Dan Nguyen Duy zuständig. Der Blogger und IT-Unternehmer hatte immer wieder Vorschläge für ein besseres, gerechteres Zusammenleben in seinem Land gemacht, die nicht unbedingt der Parteilinie folgten. Er wurde deshalb 2010 in einem kurzen Prozess zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Wir sammeln Unterschriften unter Petitionen, schreiben Briefe an den Premierminister der Sozialistischen Republik Vietnam und fordern seine bedingungslose Freilassung, da er ein politischer Gefangener ist, der keine Gewalt angewendet hat. Zuletzt haben wir persönliche Briefe an ihn ins Gefängnis und an seine Eltern geschickt, da er im November Geburtstag hatte.
Und wir nehmen die Menschenrechtsbildung sehr ernst, denn nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch einfordern und verteidigen. Gerade die Schulen sind uns ganz wichtig. Amnesty hat für die einzelnen Jahrgangsstufen unterschiedliche Unterrichtsvorschläge erarbeitet, die die Lehrer im Internet abrufen können. Aber auch Mitglieder unserer Gruppe gehen in Ladenburg und Schriesheim in die Schulen, erzählen über unsere Arbeit und die Menschenrechte und laden die Schüler und Schülerinnen zum Mitmachen, zum Beispiel beim Briefmarathon, ein.
Wie groß ist eure Gruppe? Wie viele Mitglieder habt ihr?
Unsere Gruppe nennt sich Ladenburg-Schriesheim. Derzeit sind wir 17 Mitglieder und davon sind 14 aktiv. Diese 14 Aktiven treffen sich regelmäßig alle 2 bis 3 Wochen, tauschen Informationen aus und bereiten Aktionen vor. Die Gruppe hat sich in den 70er Jahren zunächst in Ladenburg gebildet und über Schriesheim hinaus erweitert. Heute haben wir Mitglieder, die aus Ladenburg und Schriesheim, aber auch aus Heidelberg und Hirschberg, aus Weinheim und sogar aus Worms zu unseren Treffen kommen.
Und wie kamst du zur Amnesty, Brigitte?
Zu der Zeit, als Amnesty 1977 den Friedensnobelpreis bekam, lebte ich in Oslo. Da fing ich an, mich für die Arbeit von Amnesty International zu interessieren. Menschen zu inhaftieren, weil sie sich gewaltlos gegen politische Ungerechtigkeit, gegen die Verletzung der Menschenrechte einsetzen, das geht gar nicht. Aber genau das passiert in vielen Ländern. Was kann ich, was kannst du, was können wir dagegen tun? Meine Antwort ist die Mitgliedschaft bei Amnesty International.
Sie hörten die Sendung 60 Jahre Amnesty International mit der Amnesty-Gruppe Ladenburg-Schriesheim. Diese Sendung wird am 13.02.2022 um 16 Uhr wiederholt. Und zwar ebenfalls im Bermuda-Funk auf den Frequenzen Heidelberg 105,4 MHz bzw. Mannheim 89,6 MHz. Danach steht Ihnen die Sendung im Internet unter www.free-radios.net zur Verfügung. Das war's. Tschüss für heute.